Viele unserer Klienten, die so eine Praxisfeldermittlung in Auftrag gegeben haben, haben ihre Praxis dann auch veräußert oder auch Teile der Praxis. Also auch das ist denkbar, ne? Dass man sagt, ich möchte jemanden mit ins Geschäft reinnehmen und möchte 50% meiner Anteile veräußern. Also auch dafür kann man dann dieses Ertragswertverfahren anwenden.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo, ihr habt UP Podcast eingeschaltet. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's hier um die Praxiswertermittlung. Wer die eigene Praxis verkaufen oder eine Praxis übernehmen möchte, muss ihren Wert kennen. In der Heilmittelbranche hat sich dafür das modifizierte Ertragswertverfahren etabliert. Dabei beleuchten Experten verschiedene harte und weiche Faktoren. Wie läuft so eine Praxiswertermittlung ab und welche Rolle spielen dabei Gewinn, kalkulatorischer Unternehmerlohn und der Patientenstamm? Wir sprechen jetzt darüber Buchner Praxisberater Björn Schwarz und der Unternehmensberater Thorsten Gehlen. Viel Spaß beim Hören!
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Björn und freue mich heute mit meinem lieben Kollegen Thorsten zum Thema Praxiswertermittlung zu sprechen. Praxiswertermittlung, das ist etwas, irgendwie bin ich da schon lange mit verbandelt. Ich habe ja auch ein Seminar oder wir zusammen haben ein Seminar, Thorsten. Das heißt Einstieg in den Ausstieg. Und beim Einstieg in den Ausstieg geht es grundsätzlich darum, ich habe jetzt lange oder lange genug in meiner Praxis gearbeitet. Wie kann ich die denn loswerden? Oder was kann der nächste Schritt sein, nachdem ich eine Praxis habe? Und ja, da ist es oftmals wichtig zu erfahren, was ist denn eigentlich meine Praxis wert? Und da ist das Thema Praxiswertermittlung ein wichtiges Thema. Und warum spreche ich dazu mit dir, Thorsten?
Ja, hallo einmal. Ich bin Thorsten. Ich erstelle Praxiswertermittlungen für die Firma Buchner und seine Klienten und Klientinnen und freue mich, heute hier zu sein und mit dir zusammen dieses Thema einmal zu beleuchten, warum eine Praxiswertermittlung wirklich Sinn macht, wenn man über den Ausstieg nachdenkt.
Ja, und im Seminar kommen wir halt relativ schnell und oft zu diesem Thema Praxiswertermittlung. Was ist denn eine Praxiswertermittlung? Also nehmen wir den Begriff auseinander. Praxis, Wert und Ermittlung. Haben wir drei Schritte. Praxen, das ist das, was ganz viele unserer Kundinnen und Kunden haben, betreiben, was ihr Lebenswerk ist, was sie lange Jahre aufgebaut haben. Am Anfang ganz oft mit Tränen und Schweiß. Und ich kenne sogar Kundinnen, die haben die erste Woche nach Praxiseröffnung in der Praxis geschlafen. Ich hoffe, das ist nicht bei allen so oder hat sich wieder aufgelöst. Aber dann kommt man irgendwo zu dem Punkt, dass man sagt, ich habe es lang gemacht. Und was ist eigentlich das Wert, was ich aufgebaut habe? Und was kann ich dafür bekommen? Und dann muss es jemand ermitteln. Und das bist du. Und Thorsten, machst du das nur für Physios oder können auch unsere Ergos, Logos und Podos eine Praxiswertermittlung von dir bekommen?
Ja, tatsächlich beschränkt sich das nicht nur auf die Physiotherapie. Ich habe aber mal, wo du das ansprichst, auch aus Interesse geguckt, wie verteilt sich das eigentlich. Und tatsächlich haben wir rund 44% der Wertermittlungen, die wir durchgeführt haben, für Physiotherapiepraxen durchgeführt. Und jeweils 16% Ergotherapie, Logopädie. Und dann gab es nochmal Kombinationen. Also es gibt ja Praxen, die bieten mehrere Fachrichtungen an. Und da liegen wir bei rund 22%. Werdet ihr feststellen, da fehlt vielleicht noch was. Da hatten wir tatsächlich auch den Fall schon, dass jemand gesagt hat, ich möchte von meiner Praxis nur den medizinischen Trainingsbereich veräußern. Und auch das haben wir dann ermittelt. Und so kommen wir dann letztendlich doch auf unsere 100%. Also tatsächlich, wir können die ganzen Bereiche abbilden und da ist jeder Fachbereich mit dabei. Und was wir dann natürlich auch machen, wir erfragen, ja, individuelle Begebenheiten, das ist dann auch nochmal wichtig. Gibt es einen Trainingsbereich? Gibt es noch eine Zweigniederlassung? Soll alles verkauft werden? Soll nur ein Teil verkauft werden? Also da kommen viele, viele Aspekte mit rein, die dann berücksichtigt werden in so einer Praxiswertermittlung.
Jetzt bin ich natürlich überhaupt nicht überrascht über die Verteilung, die du gerade genannt hast. Wenn ich mir auf Heilmittel oder auf der Zulassungsseite der ARGE-Zulassung nachgucke, da ist ja leider mit Stand von 2023 ist die Anzahl der zugelassenen Praxen und das verteilt sich ungefähr genauso. Ja. Von daher spiegelt sich das wieder. Und ich vergesse ja immer diese Aufteilung, weil wenn ich betriebswirtschaftlich auf eine Praxis gucke, dann unterscheiden sich Ergo, Physiologo und Podologie-Praxen für mich gar nicht so doll. Deswegen vergesse ich immer so diesen Unterschied. Ja, wenn es dann um das Thema inhaltlich geht und zum Beispiel Therapieprozess, dann ja. Aber ich glaube, auch in der Praxiswertermittlung ist es gar nicht so viel, so wichtig, ob es eine Ergo, Physiologo-Praxis ist, Thorsten, oder?
Das stimmt. Also wir schauen uns individuelle Begebenheiten an, aber grundsätzlich ist natürlich das Kern oder ein Kernelement dieser Wertermittlung die Umsätze und die Kosten. Also da schauen wir natürlich besonders hin. Und dann gibt es noch weitere Einflussfaktoren, die berücksichtigt werden.
Du hast jetzt gesagt, Thorsten, es geht so um Umsätze, um Kosten, also ja grundsätzlich um den Gewinn einer Praxis bei der Praxiswertermittlung.
Das ist korrekt. Und wir wenden da auch ein bestimmtes Verfahren an. Es ist standardisiert, also wir haben uns da nichts selber zurecht gebastelt. Es ist wirklich ein anerkanntes Verfahren, wird von Banken, von Steuerberatern anerkannt. Und das ist das sogenannte modifizierte Ertragswertverfahren. Das wird speziell auch im Heilmittelbereich sehr gerne verwendet. Und da schauen wir uns die Gewinne an und wagen dann einen Ausblick in die Zukunft. Wie werden sich wohl die Gewinne oder die Erträge, deshalb auch der Name Ertragswertverfahren, in den nächsten Jahren entwickeln. Und diese Einschätzung, wird zum Teil berechnet und zum Teil kommen aber auch noch weiche Faktoren mit hinein. Und in die Berechnung fließen vor allen Dingen die letzten 3 Jahre mit hinein. Ich habe immer
Okay,
ganz gerne noch ein viertes Jahr dabei, einfach um so eine Tendenz dann auch abbilden zu können, wie sich die Praxis in den letzten 4 Jahren entwickelt hat. Aber vom Gewinn her fließen dann die letzten 3 Jahre tatsächlich zahlenmäßig ein.
genau, da habe ich gleich noch ein paar Fragen dazu,
Ja.
genau zu diesem Ertragswertverfahren. Also es geht halt um den Gewinn. Der Gewinn macht halt den Wert einer Praxis größtenteils aus, auch aus meiner Sicht. Aber wie ist denn das aus deiner Sicht? Kann man heute überhaupt noch Praxen verkaufen?
Ja, also viele unserer Klienten, die so eine Praxisfeldermittlung in Auftrag gegeben haben, haben ihre Praxis dann auch veräußert. Oder auch Teile der Praxis. Also auch das ist denkbar, ne? Dass man sagt, ich möchte jemanden mit ins Geschäft reinnehmen und möchte 50% meiner Anteile veräußern. Also auch dafür kann man dann dieses Ertragswertverfahren anwenden, tatsächlich. Und die Käufer, das ist sehr unterschiedlich, können natürlich Ketten sein, das können Familienangehörige sein. Am häufigsten erlebe ich es allerdings, dass es Teammitglieder sind. Also Angestellte, Therapeutinnen oder Therapeuten, die dann sozusagen in die Unternehmensnachfolge eintreten. Das ist so tatsächlich das Häufigste.
Und ich habe ja jetzt so ein Lieblingsmodell entwickelt in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahren eigentlich ganz konkret, Praxen gar nicht zu verkaufen, sondern sie einfach als Inhaber weiter zu betreiben, ohne selbst noch aufzuschlagen in der Praxis. Also quasi Anteilseigner der Praxis zu sein und was ich aus Haftungsgründen vielleicht eine GmbH draus zu machen, aber wirklich operatives Geschäft abzugeben. Und auch da sage ich immer, hey, lasst eine Praxiswertermittlung machen, weil dann könnt ihr ausrechnen, was könntet ihr jetzt bekommen als Preis für eure Praxis? Und wie lange müsstet ihr eure Praxis einfach nur weiter betreiben, um die gleiche Kohle zu bekommen und dann noch ein paar Jahre länger? Auch das ist ja eine Variante, aber die Praxiswertermittlung ist einfach dann eine coole Größe, um eine gute Entscheidung treffen zu können, aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ganz oft wirklich die Frage im Raum stehen, ich habe überhaupt keine Idee, ist sie 60.000 wert, ist sie 600.000 wert oder irgendwo dazwischen. Ich weiß gar nicht, wo ich ins Gespräch mit einem Interessenten, der ganz oder Teile der Praxis kauft, einsteigen kann. Und das ist einfach dann wirklich eine schöne Basis, um zu sagen, ich steige in das Gespräch ein. Nehmen wir an, es kommt heraus, 250.000 Euro ist der Ertragswert nach diesem Modell. Dann kann man sagen, das ist der Wert. Und ihr überlegt euch dann, oder man überlegt sich dann, wo steige ich da ein und was ist meine Schmerzgrenze, wo ich auf keinen Fall drunter gehen will. Und kann unter Umständen auch feststellen, ich will sie gar nicht verkaufen, ne, sondern ich mache lieber das Modell, was du gerade so schön geschildert hast. Ich behalte die und bleibe Investor. Ne? Also auch das könnte ja dann die Schlussfolgerung daraus sein.
Ja, ich verfalle ja immer in diese Fußballvergleiche und auch da gibt es ja so diesen Spruch, was zählt es auf dem Platz? Also nicht, wie wertvoll ist ein Kader oder wie toll kann vom Geld her eine Mannschaft spielen, sondern hey, das, was tatsächlich dann als Ergebnis zwischen zwei Mannschaften am Ende dabei rauskommt, das ist das, was dabei rauskommt. Und so kann man ja auch unterscheiden, Praxiswert und Verkaufspreis. Auch das ist ja nicht immer eins, Thorsten, oder?
Ist korrekt. Also der Praxiswert ist ja der errechnete Wert mit der Betrachtung, was wird in Zukunft möglich sein, also wie ertragsfähig ist das Unternehmen. Eine Garantie gibt es nicht, aber wir sind da wirklich sehr, sehr umsichtig. Möchte ich an der Stelle schon mal anmerken. Also das Ertragswertverfahren ist wirklich toll, wie ich finde, weil es berücksichtigt auch die Interessen des Käufers. sodass da also auch schon ganz viel Härte aus Verhandlungsgesprächen rausgenommen werden kann, im Vorfeld schon durch dieses praxiswerte Ermittlungsverfahren. Und der Verkaufspreis, der richtet sich natürlich auch nach Angebot und Nachfrage. Da hast du vollkommen recht. Das, was ich ausrechne, ist nicht immer dann nachher auch der erzielte Preis. Und wir bieten ohnehin so einen Korridor an und sagen, plus 10%, minus 10%, irgendwo da kann es liegen. Manchmal liegt es aber auch noch weiter unten. Ich habe einmal einen Praxisnotverkauf begleitet. Da waren alle Beteiligten froh, dass es überhaupt noch nachher zu veräußern war, weil da war einfach die Praxisleitung gesundheitlich nicht mehr in der Lage, den Betrieb zu führen. Ja, und das geht natürlich dann, müssen wir ehrlich sagen, auch zu Lasten des Verkaufspreises.
Ja, und trotzdem finde ich es so aus Rückmeldung immer total cool, wenn man einen Wert hat, dann weiß man auch, was man entscheidet. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass dann eine Inhaberin gesagt hat, ah, ich weiß jetzt, dass meine Praxis 350.000 Euro wert ist über den Daumen und trotzdem möchte ich sie an meine beiden Mitarbeiter für 150.000 Euro verkaufen. Sie einfach sagt, ich weiß, dass die beiden das gut machen und ich weiß, dass ich da jetzt echt gerade vielleicht auf Geld verzichte, würde ich es an irgendeinen Dritten verkaufen. Das will ich aber nicht. Ich möchte, dass die Praxis so weiter betrieben wird, wie ich sie mit den beiden auch aufgebaut habe und die können oder wollen sich nicht mehr leisten und deswegen verkaufe ich sie zu dem Preis. Und das ist dann ein besseres Gefühl, als zu sagen, okay, ich verkaufe sie für 150.000, weiß aber nicht, was ich da in Anführungsstrichen verschenke oder welchen Preisnachlass ich eingehe, um auch so ein bisschen emotionale Dinge in die Zukunft schreiten zu lassen. Und deswegen bin ich immer wieder da, dass ich sage, die Praxiswertermittlung ist cool und den Praxiswert zu kennen, ist auch eine wichtige Basis.
Ja,
Jetzt haben wir vorhin
absolut.
davon gesprochen, dass es eine Methode gibt, das modifizierte Ertragswertverfahren. Es gibt ja auch so ein paar andere. Es gibt nach Ärztekammer eine Methode. Es gibt eine Methode, die den Umsatz nur nimmt oder auch eine Methode, die so aus der großen Welt der Unternehmensverkäufe kommt, diese EBITDA-Geschichte, also wo man wirklich dann den Wert, der in der Bilanz oder im Jahresabschluss drin steht, dann mit Multiplikatoren aufwertet oder abwertet. Da geht es aber nur um den Wert, den wir jetzt haben. Was ist für dich so der große Vorteil, wo du sagst, ja, das erweiterte oder modifizierte Ertragswertverfahren, das ist genau das Richtige für Heilmittelerbringer?
Und der große Vorteil hier ist, dass man wirklich schaut, wie waren die Gewinne in den letzten Jahren und wie kann es sich weiterentwickeln auf Basis auch der Beschaffenheit des Unternehmens. Das heißt, wir schauen uns also auch Rahmenbedingungen an. Es wird berücksichtigt zum Beispiel auch, wie aktiv ist der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin selber noch in der Therapie, also sind die Patienten, Patientinnen an die Inhaberin oder den Inhaber sehr gewöhnt, würden wir ihn vermissen. Also da fließt vieles Individuelles mit hinein, was wir bei anderen Ermittlungsverfahren so nicht haben. Und es wird, und deswegen heißt es auch modifiziert, hier ein sogenannter kalkulatorischer Unternehmerlohn noch berücksichtigt. Und das ist einer dieser Faktoren, den ich eben meinte, wo also viel Härte aus Verhandlungsgesprächen im Vorfeld eigentlich schon rausgenommen wird, weil es wird gesagt, schau mal, lieber Käufer oder liebe Käuferin, wir haben schon berücksichtigt, dass du ja auch davon leben musst. Also haben wir hier schon mal für dich 50.000 Euro im Jahr zum Beispiel als Unternehmerlohn berücksichtigt und schauen uns also wirklich nur das an, was kommt dann nachher am Ende noch raus, sodass du für dich kalkulieren kannst, wie viele Jahre werde ich brauchen, ja, um den Kaufpreis wieder reinzuholen und mein Investment dann abgezahlt zu haben, sozusagen. Viele spannende Sachen, die da im Hintergrund laufen. Das waren jetzt zwei, also einmal der kalkulatorische Unternehmerlohn, der also schon berücksichtigt, der Käufer, die Käuferin muss von irgendwas leben. Plus dann aber eben auch, wie aktiv ist die Praxisinhaberin, der Praxisinhaber selber, da ja vielleicht hier, je weniger Patientenkontakt, desto leichter lässt sich die Praxis tatsächlich dann veräußern. Das ist also eher ein Plus, wenn die Praxis also eher vom Team bewirtschaftet wird, wie wir dann so gerne sagen.
Das finde ich halt auch aus meiner Erfahrung so cool am modifizierten Ertragswertverfahren, dass man einfach guckt, okay, was ist der Gewinn der letzten Jahre, um so eine Entwicklung zu sehen und dann zu sagen, guck mal, das ist der Gewinn, den wir beurteilen, analysieren für die nächsten Jahre und auch mit dann deiner Meinung, wenn du ja so eine Art kleines Kurzgutachten schreibst dazu, wo du sagst, dafür stehe ich mit meinem guten Namen quasi, dass die Praxis im nächsten und übernächsten Jahr diesen Gewinn erwirtschaftet. Und dann kann man wirklich sagen, ja, und wir haben uns das auch genau angeguckt, weil es gibt natürlich auch Praxen, die haben vielleicht einen Wert von 160.000 Euro, aber da arbeitet der Inhaber dann 60 oder 75 Stunden die Woche, um diesen Gewinn von 160.000 Euro dann tatsächlich auch zu realisieren. Und das ist natürlich so ein bisschen Marktverzerrung. Also warum soll ich mir eine Praxis kaufen, die vielleicht einen Gewinn von 180.000 Euro erwirtschaftet, wo ich mich aber müde oder vielleicht sogar doof arbeiten muss. Und deswegen rechnen wir das raus und sagen, okay, wenn, oder du, wenn da ein Gewinn steht, und das ist ja bei fast allen Praxen haben wir ja den Fall, dass wir Einzelunternehmen haben. Das heißt, im Jahresabschluss ist das Gehalt des Inhabers gar nicht mit drin. Wenn wir eine GmbH haben, dann ist es relativ simpel. Haben wir aber fast gar nicht. Deswegen sagen wir, okay, da ist der Gewinn. Davon ziehen wir ab, was du als Unternehmer eigentlich bekommen müsstest für deine Arbeit, für die viele Arbeit, die du leistest. Und was dann überbleibt, das ist der sogenannte Übergewinn. Ich weiß, diese
Richtig.
Eselsbrücke ist, glaube ich, fachlich nicht erlaubt. Ich bilde sie trotzdem immer gerne. Also der Gewinn, der übrig bleibt, nachdem wir das kalkulatorische Unternehmergehalt abgezogen haben, ist der Übergewinn. Und diesen Übergewinn, den nehmen wir dann, um darauf basierend dann den Wert der Praxis zu ermitteln. Und das ist halt total cool.
Korrekt, ja.
Und das ist ja so ein bisschen weich so. Das heißt, da ist ganz viel Know-how und ganz viel Erfahrung von dir als und Gutachter gefragt, dass du sagst, ja, ich glaube mit meinem guten Namen, wie ich eben schon gesagt habe, dass das genau passieren wird. Gibt es auch harte Faktoren beim Praxiswert, also die man besser berechnen oder belegen kann als diesen Teil, den du dann mit deiner gutachterlichen Tätigkeit belegst?
Ja, es gibt auch harte Faktoren, das ist dann der sogenannte Substanzwert. Also da
Okay.
schaut man sich an, was hast du denn da so in deiner Praxis an Inventar? Das nennen wir dann Substanzwert in der Bewertung. Und dieser Substanzwert, der gebe ich zu, der macht ganz vielen Kopfschmerzen, weil wir wollen nicht wissen, was hast du für abgeschriebene Werte in deinen Büchern, sondern wir wollen wissen, was würdest du für dein Inventar noch für Geld bekommen, also für die gebrauchte Therapieliege, für die gebrauchte Fango oder für die gebrauchten Tische und Stühle. Das macht oft Kopfschmerzen. Vor allen Dingen auch je nach Größe der Praxis kann das eine sehr, sehr lange Liste werden. Da weise ich dann wirklich mal darauf hin. Ich brauche einen Wert, aber der Kaufinteressent, der möchte wahrscheinlich auch eine Liste haben, damit er weiß, ich kaufe die zum 1.4. und gehe in die Praxis und es ist auch alles drin, was ich gekauft habe. Das wäre dann schon ein großer Vorteil, wenn man dann da im Klaren darüber ist. Also das sind ganz harte Werte sozusagen, wo man sagt, mein Inventar hat einen Wert von 25.000 Euro, das möchte ich dafür haben. Ja. Klar,
Und
auch das fließt vielleicht noch in die Verhandlungsmasse dann nachher mit ein.
ich empfehle da immer, weil ich das auch wahrnehme, was du gerade beschrieben hast, dieses, wie soll ich denn das jetzt machen, den Wert, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da gebe ich so den Hinweis, um zu unterscheiden. Auf der einen Seite, ja, die Liste für den Käufer, also die Inventarliste für den Käufer, die wird dann ja ganz oft oder grundsätzlich immer auch als Anlage zum späteren Kauf- oder Übergabevertrag genommen. Und da sage ich immer, ah, macht es doch in zwei Schritten. Also eine Variante ist es, das in zwei Schritten zu machen. Die detaillierte Auflistung können wir dann machen, wenn wir wissen, okay, es geht los und ich habe jemanden gefunden und der will kaufen. Dann erstelle ich eine Inventarliste, damit der auch weiß, es ist doch noch alles da, was mir verkauft wurde und nicht, huch, da waren doch 15 Therapieliegen, warum sind es noch in jedem zweiten Raum eine? Na, jeder zweite Raum war bei uns so eine Art kleiner Gruppenraum, deswegen sind da keine Liegen drin. Das geht natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite
Genau.
sagen dann Leute zu mir, wie soll ich denn das machen? Ich habe mir so das Beispiel im Laufe der Zeit angewöhnt zu sagen, stell dir vor, wir machen am Sonntag einen Praxisflohmarkt in deiner Praxis und alle Leute aus Deutschland, die gerade was brauchen für ihre Praxis, kommen zu dir und kaufen alles weg. Was glaubst du, werden die dir vor Ort in kleinen Verhandlungen wofür geben? Dann kommt die Frage, jedes Spiel? Dann sage ich, ja, du musst jetzt hinsetzen, 3 Wochen lang jedes Spiel, jedes Terraband und jeden Igelball aufschreiben und überlegen, was das. Nein, natürlich nicht.
Nein.
Und dann sage ich, okay, was kann man tun? Man kann zum Beispiel Materialschränke so als eine Position nehmen, sagen, guck mal, wenn jetzt jemand diesen Materialschrank kaufen würde, was würde er mir wohl dafür geben? Und dann kommt man vielleicht einen Wert von 250, 800 Euro, also so über Daumenwerte oder auch ganze Räume zu schätzen, zu sagen, okay, wenn jemand diesen Raum leer kauft, was glaube ich, würde derjenige mir für diesen Raum geben? Und dann kann man sich daraus eine kleine Liste machen und hat dann den Inventarwert, den Substanzwert, von dem du vorhin gesprochen hast. Weil
Ja.
das ja auch eine Größe ist. Und auch das ist ja, ich habe von harten Fakten oder nach harten Fakten gefragt. Trotzdem, so ganz hart geht es nicht, aber es ist halt ein bisschen härter als das, was du so ermittelst für diesen weiteren Schritt, der fast ja immer der wichtigere und der größere ist. Also dieser Goodwill-Wert, der weiche Wert des Praxiswertes ist ja immer um ein Vielfaches höher als der Substanzwert.
Genau, du hast ja gerade Goodwill angesprochen. Das ist tatsächlich der Fachbegriff für das, was da veräußert wird, nämlich ein ideeller Wert. Der ideelle Wert ist in diesem Fall unter anderem der Patientenstamm. Das sind die Strukturen in der Praxis. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis. Das sind die Netzwerke, die man vielleicht aufgebaut hat in den Jahren. Na, aber im Wesentlichen ist es natürlich der Patientenstamm, der das Vertrauen hat zu der Praxis. Das Image zieht vielleicht dann auch weiterhin auch neue Patienten. Das ist natürlich tatsächlich der größte Batzen.
Genau. Jetzt kann man sagen, warum soll ich eigentlich eine Praxis kaufen und nicht selber eine Praxis gründen, was ja gefühlt vielleicht erstmal viel günstiger wäre. Aber da fließen genau die Sachen aus meiner Erfahrung mit ein, die du gerade genannt hast. Ich will einfach sagen, okay, was kann ich im ersten Jahr mit dieser Praxis, die ich kaufe, schon an Gewinn machen? Und warum kann ich diesen Gewinn schon machen? Weil ich eben die Mitarbeiter habe, weil ich die Kontakte zu den zuweisenden Ärzten schon habe, weil ich schon die Marke und das Brand, also das ist das gleiche Marco-Branding, aber das Vertrauen in Patientinnen und Patienten aufgebaut habe und Netzwerke. Und darüber ermittelst du dann ja und sagst, okay, diesen Gewinn kann man als neuer Inhaber über eine bestimmte Zeit einfach fast automatisch, vorsichtig, aber trotzdem fast automatisch wiedererzielen, weil die Praxis eben so etabliert ist, wie sie etabliert ist. Und das ist eben der Unterschied aus meiner Sicht zu: Ich gründe selber. Da muss ich Leute finden, da muss ich bei Ärzten bekannt werden. Na klar, wenn ich jetzt hier mal rumtelefoniere bei uns im Kieler Raum, wann kriege ich den nächsten Physiotermin? Dann lande ich sicherlich zwischen 8 und 10 Wochen. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache, dann wird mein Terminplan sicherlich bald voll sein. Aber dann ist mein Plan voll. Und habe ich dann Zeit, Leute zu finden? Habe ich Zeit, mit Ärzten Kontakt aufzubauen? Das ist dann die Pionierarbeit, die der andere betreiben musste, um den Wert der Praxis dahin zu kriegen, wo er gerade steht. Und das ist halt das, was auch Käufer erkennen müssen. Warum soll ich hier was kaufen, wenn ich es doch selber kann? Also der Klassiker, wie Betriebswirte sagen, make or buy. Ja, buy macht da an der Stelle sicherlich Sinn, weil ich kaufe mir ein gemachtes Nest an der Stelle. Das ist halt eine coole Geschichte. Und da ist ja, ich habe vorhin schon von Übergewinn gesprochen, also Gewinn, der überbleibt. Und jetzt ist ja die Frage: Wie kann man das jetzt hinbekommen, dass dieser Gewinn nicht nur für ein Jahr, sondern dass ich als Käufer Sicherheit bekomme, einigermaßen Sicherheit, dass der vielleicht auch über mehrere Jahre eingespielt werden kann, dieser Gewinn? Und da habe ich mal diesen Begriff über Gewinnjahre aufgeschnappt. Was ist denn das?
Genau, also in diesem Wertermittlungsverfahren, da schaut man sich also diesen Gewinn an und rechnet den dann hoch über ein paar Jahre tatsächlich. Und zwar gängig ist 2, 3 bis zu 5 Jahren. Und das heißt, wir haben da einen wesentlichen Hebel oder auch wesentlichen Faktor, um die ganzen Rahmenbedingungen mit einfließen zu lassen. Also wenn ich weiß, die Praxis stagniert seit Jahren, zum Beispiel, ne? Also Umsätze und Kosten, das stagniert alles seit Jahren, dann würden wir nicht auf 5 Übergewinnjahre gehen, sondern würden wir darunter bleiben. Also das heißt, die bisherige Entwicklung und auch alle anderen Rahmenbedingungen, wie das Team bewirtschaftet die Praxis alleine, Inhaberinnen, Inhaber, kümmert sich eigentlich nur um die Abläufe, dann ist das wieder ein Plus. Und das drückt sich dann auch in der Wahl der Übergewinnjahre aus und im Bereich von solchen Heilmittelpraxen, die Inhaber geführt sind in aller Regel, hat sich das mit den bis zu 5 Übergewinnjahren, die dann berücksichtigt werden, etabliert. Also dieses Modell der ewigen Rente, was man so aus der Wirtschaft, aus gewerblichen Fabrikhallen etc. Kennt, die verkaufen wir da ja nun nicht. Und deswegen sagt man hier, etwa 5 Jahre, dann verflüchtigt sich der Einfluss des ehemaligen Inhabers. Das ist hier der Grundgedanke dabei. Dass aber eine
Also im Prinzip so,
Produktion hier nicht unabhängig vom Inhaber ewig weiterläuft, ja.
sondern dass wir hier also bewerten den Einfluss, den der Inhaber auf seine Praxis hat und auch damit die Bewertung, wie schnell muss ein Neuer wirklich ganz intensiv einsteigen oder wie viel Zeit hat er, um zu sagen, okay, ich kann genau das übernehmen und kann in die Fußstapfen des neuen und des bisherigen Inhabers treten und in seinen Fußstapfen langsam laufen lernen, um dann nach 3, 4 oder 5 Jahren dann meine eigenen Wege weiterzugehen. Und
Genau.
das heißt, du nimmst den Gewinn, Das ist für dich die Basis. Dann haben wir noch den Substanzwert, von dem wir gerade gesprochen haben. Aber der Gewinn ist so die Basis. Und du sagst dann, diesen Gewinn kann ein neuer über 2, 3, 4 oder 5 Jahre gut weiter erzielen. Was beeinflusst dann
Korrekt.
diesen zukünftigen Gewinn oder diese Anzahl der Jahre für dich negativ? Was wäre so blöde Faktoren, wo man als Inhaber darauf aufpassen sollte, dass man die wegarbeitet vorher, bevor man eine Praxis bewerten lässt oder
Ja.
verkauft?
Ungünstig ist natürlich, wenn die Gewinne einbrechen. Das, glaube ich, spricht für sich selbst schon. Einen Punkt hattest du auch schon genannt, wenn der Inhaber selber 60 Stunden noch in der Therapie aktiv ist oder die Inhaberin. Das ist natürlich ein Nachteil. Negativ beeinflussen kann natürlich auch der Standort so eine Werteinschätzung, wenn also die Erreichbarkeit schlecht ist, Parkplätze nicht da sind, vielleicht auch das gesamte Umfeld, also in welchem Stadtteil, in welchem Ort befindet sich die Praxis. Wie ist der Wettbewerb? Wenn es einen sehr, sehr harten Wettbewerb gibt, kann es natürlich auch ungünstig für den Kaufpreis sein. Ja, das sind jetzt mal so ein paar Beispiele dazu. Das war jetzt sicherlich noch keine vollständige Aufzählung. Vielleicht hast du auch noch welche im Sinne
Na, mein
gerade.
Beispiel im Seminar, wo ich ja, ne, wie gesagt, auch so oft sage, hey, Praxiswertermittlung gibt es und macht sie unbedingt und dann immer denke, ist das richtig, was ich hier erzähle? Meistens ja. Da sage ich immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die alle Patienten nur zum Chef wollen und oder zur Chefin und der Chef oder die Chefin bester Golfpartner von allen zuweisenden Ärzten in der Region ist. Und wenn
Oh
der Chef
ja.
oder die Chefin weggeht und hinterher will kein Arzt mehr die Praxis empfehlen und kein Patient kommt mehr, weil die Chefin nicht mehr da ist, das wäre das Dümmste, was passieren kann, dann kann man diesen Gewinn eben ganz schlecht als Neuer weiter betreiben, sondern muss sofort dann in die Bresche springen. Und der Umkehrschluss mit meinen Beispielen, mit meinen Analogien ist immer, das Coolste wäre, wenn niemand weiß, wem die Praxis gehört. Irgendjemanden, der Millionen im Lotto gewonnen hat und dachte, was mache ich mit meiner Kohle? Ich kaufe eine Physiotherapiepraxis. Und der verkauft sie jetzt an einen anderen Lottomillionär weiter, sodass man vor Ort überhaupt gar nicht merkt, dass sich irgendwas verändert und alles bleibt gleich. Da ist natürlich dann die Praxis völlig losgelöst vom Inhaber. Und ich glaube, irgendwo dazwischen finden dann die tatsächlichen Beispiele statt, die du dann im Rahmen der Praxiswertermittlung dann auch festlegst. Und das
Genau.
bedeutet, wenn ich das richtig rausgehört habe bei dir, dass, wenn wir sagen, was sind die Faktoren, die einen positiven Einfluss auf meinen Praxiswert haben, ist Unabhängigkeit von dem, der sie verkauft. Deswegen weiß ich nicht,
Und
wie du da tickst. Also ich sage immer so als allererste Maßnahme nach dem Seminar, wenn ihr eure Praxis wirklich verkaufen oder übergeben wollt, ändert den Namen. Weil ganz oft heißt die Praxis ja Praxis für Podologie, Johanna Mewes. Und wenn die Leute daran gewöhnt sind und die Me Johanna Mewes ist plötzlich weg, dann ist das ein bisschen komisch. Und wenn man schon rechtzeitig die Praxis umbenennt in Praxis für Podologie am Sonnenhain oder irgendwie in die Richtung, dann muss sich der Name nicht verändern, wenn man einen neuen hat. Also es sind so Kleinigkeiten, die aber aus meiner Sicht dann hoffentlich dich als Gutachter dann auch positiv beeinflussen, zu sagen, ja, das ist eine gute Entscheidung gewesen.
Ja, einen Punkt haben wir noch nicht so ausdrücklich genannt, und zwar, dass die Praxis dann auch tatsächlich funktioniert, wenn die Inhaberin oder Inhaber mal nicht da ist, zum Beispiel im Urlaub ist, dass dann nicht der Betrieb zusammenbricht. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Das heißt also, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin weiß, was zu tun ist, weiß, wo was zu finden ist. Vielleicht gibt es ein Qualitätsmanagement-Handbuch, vielleicht gibt es irgendwelche Pflichtenhefte. Also das ist auch immer noch mal ganz entscheidend, weil die Käuferin oder der Käufer möchte ja im Vorfeld wissen, worauf lasse ich mich da ein, ne? Sind die Leute fit? Läuft der Betrieb? Oder muss ich jetzt erstmal alles überhaupt von neu an aufbauen, weil keiner weiß, was zu tun ist? Und das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer sehr gerne mit aufnehme, in dem Kurzgutachten. Da würde ich ganz gerne auch kurz einhaken, wenn das okay ist, Björn.
Ja, bitte, klar.
Weil neben der Wertermittlung, was ein, ja, ich nenne es jetzt mal so ein Zahlenwerk ist, erstellen wir dann auch ein sogenanntes Kurzgutachten. Und in diesem Kurzgutachten wird einmal die Methode erläutert, sodass also jeder der Beteiligten einmal versteht, was wird da gemacht, wie wird das gemacht. Und dann schildere ich eben auch die Rahmenbedingungen, ne? Wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie sind die personellen Rahmenbedingungen, und ja, würdige sozusagen dann zum Beispiel den Umstand, dass wenn Inhaberin oder Inhaber im Urlaub sind, dass dann alles super weiter funktioniert. Das wird dann da auch beschrieben und erläutert, sodass also auch die Kaufinteressentin oder der Kaufinteressent mit Hilfe dieses Kurzgutachtens schon mal den ersten Einblick bekommt in das Unternehmen. Ja, und dann wird auch zum Beispiel geschildert, es sind ausreichend Parkplätze vorhanden, die Erreichbarkeit ist gut. Es gibt ein großes Netzwerk von Zuweisern und, ne, die Dinge, die wir eben anschauen. Das wird da nochmal tatsächlich verschriftlicht. Und schlussendlich, du hast es eben auch erwähnt, schreibe ich dann auch immer darunter, ne, mit bestem Wissen und Gewissen für dieses Kurzgutachten hier erstellt. Weil ich bin natürlich auch dann von, ja, von den Informationen, die mir geliefert werden, ein Stück weit abhängig. Wobei es auch Klienten gibt, zu denen bin ich in die Praxis gefahren und dann
Oh,
haben wir uns
cool.
das Wort einmal alles angesehen. Das war auch tatsächlich in den Fällen immer sehr, sehr aufschlussreich, weil man nochmal wirklich gesehen hat, ja, das ist hier so eine Top-Ausstattung und Designermöbel und tatsächlich teilweise dann sogar im Keller Ersatzstücke eingelagert, weil es dieses Designergerät oder Teil nicht mehr gab auf dem Markt. Also selbst wenn was kaputt geht, war Ersatz da. Also großartig. Und das kann man natürlich auch wunderschön in solchen Kurzgutachten dann nochmal erwähnen, und dass die Käuferin oder der Käufer dann einfach sagt, das hört sich wirklich wie eine runde Sache für mich an. Und dann lässt sich auch über den Kaufpreis natürlich nochmal anders sprechen,
Klar.
weil man es dann auch nochmal wirklich schriftlich hat und auch dann natürlich sowieso bei der Begehung nochmal sieht. Man schaut sich die Praxis natürlich vorher an.
Das ist auch aus meiner Sicht so ein unschätzbarer Wert unseres Praxiswertgutachtens oder dieses Angebots, was du da für unsere Kunden auch mit begleitest, dass ich wirklich was in die Hand bekomme, was ich anderen mitgeben kann. Also, und das können ja auch andere nutzen. Und ich hatte ein cooles Erlebnis mit einem Kurzgutachten, was ich auch selber gemacht habe. Da wollte eine Ergotherapeutin so aus dem südlichen Hamburger Raum ihre Praxis an eine Mitarbeiterin verkaufen. Tatsächlich zu einem Preis, der weit unter meinem ermittelten Wert lag. Das war genau dieses Beispiel mit, ah, die macht das so toll und ich bin ihr so dankbar und ich möchte ihr da auch einen großen Teil schenken. Und habe ich vorgeschlagen, Mensch, dann geh zu deinem Haus, zu deiner Hausbank, zu deinem Banker und frag, ob er für deine Mitarbeiterin diesen Kaufpreis, den du jetzt da gerade beziffert hast, finanzieren würde. Und dann haben die sich dann, ich war, glaube, war da sogar dabei bei dem Bankgespräch. Und dann hat die Mitarbeiterin gesagt, und es ging nachher um 180.000 Euro, die sie zahlen sollte. Und der Wert war wirklich deutlich über 300.000 Euro, also eher so 350.000. Und selbst da hat die Mitarbeiterin dann noch kalte Füße bekommen. Und das jetzt ohne Wertung, weil auch also ein Kredit über 180.000 Euro aufzunehmen, ist echt viel Geld. Und das kann ich gut verstehen. Da kann man noch so gut sagen, guck mal, es lohnt sich doch und es funktioniert doch. Wenn jemand da Sorge hat, dann soll man es auch nicht machen. Und dann mussten wir halt in dem Gespräch sagen, okay, nee, wird nichts. Und dann hat der Banker gesagt, stopp. Wie stopp? Naja, wenn sie das nicht möchte, dann mache ich's. Wie? Sie machen's. Naja, sie haben doch hier wirklich gut und glaubhaft in dem Gutachten beschrieben, was die Praxis wert ist und wie unabhängig sie von der Frau Inhaberin ist. Das ist eine Tip-Top-Investition für mich. Ich mache das. Ich sage, stopp. Reden wir über den Wert, den ich ermittelt habe oder den Preis, den die Mitarbeiterin zahlen sollte? Und dann grinst er mich an und sagt, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, wir reden über den Wert. Und dann hatten wir plötzlich die Basis, dass der Banker, und der hat es nachher auch gemacht, mit einem Kumpel zusammen, haben die beiden die Praxis gekauft, mit der Maßgabe, dass die Mitarbeiterin, die eigentlich die Praxis kaufen wollte, die Geschäftsführerin wurde dann später. Weil die halt sagt, hey, und plötzlich hatten wir einen Case, wo das funktioniert hat. Und das war für mich so eine coole Wertschätzung für unsere Arbeit an der Stelle, wenn ein Banker sagt, hey, nee, 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 bevor das an jemand anderen geht, da ist ja wirklich Geld mit zu verdienen, das ist ja wirklich eine nachhaltige Investition, ich mach das. Und ja, das haben wir dann. Es hat, glaube ich, nur 4 Wochen gedauert, dann hatten wir das Ganze über die Bühne und die Kundin war wirklich super dankbar, weil sie sagte, jetzt habe ich beides. Die Praxis wird so weitergeführt, wie ich mir das vorstelle, weil meine liebste Kollegin ja da bleibt. Ich habe das Doppelte an Kohle. Juhu. Also von daher ist es wirklich eine richtig, richtig gute Variante.
Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Klasse. Ja, lebt dann auch nicht so häufig, glaube ich.
Ja, nee, definitiv. Und trotzdem, deswegen spricht so viel aus meiner Sicht für diese Praxiswertermittlung, weil es wirklich nicht so ein nacktes Zahlenwerk ist, sondern weil es wirklich eine gute, harte Arbeit auch von dir an der Stelle ist, die Praxis wirklich aus verschiedenen Gesichtspunkten zu beurteilen. Und da kommen halt nicht so, also es gibt ja mittlerweile auch so große Ketten, die Praxen kaufen, dann kommen so ganz fürchterliche Menschen mit komischen dunklen Anzügen und komischen Krawatten, so Banker und Rechtsanwälte, und dann machen die Kunden auch manchmal Angst. Also das habe ich auch schon gehört, dass wirklich unsere Kunden verunsichert nach so einem Erstgespräch mit einem Investor waren, weil die so die Praxis schlecht gemacht haben aus ihrer Sicht, weil die einfach nur ihr hartes Zahlenwerk sehen und sagen, guck mal, die letzten Jahre ist runtergegangen und die Entwicklung wird gar nicht weitergehen und deswegen kann deine Praxis nicht mehr wert sein als das. Und dann fehlt, das ist so für mich das Skelett, das Zahlenwerk, und es fehlen so die Muskeln und Sehnen, und die packst du aus meiner Sicht in der Beurteilung dessen, was du da siehst, mit rein.
Absolut, ja, das stimmt.
Wie läuft denn das ab? Also wenn sich jetzt jemand entscheidet und hat sich bei uns gemeldet, bei unseren Kollegen, da kommt bestimmt in den Shownotes eine Adresse, wo man sich hinwenden kann, wenn man daran Interesse hat und ein Angebot haben möchte. Jetzt hat sich jemand dafür entschieden, hat gesagt, ja, will ich, Angebot ist abgeschlossen. Wie läuft denn das und wie lange dauert das, Thorsten, bis ich dann wirklich mein Kurzgutacht in der Hand habe?
Ja, genau. Ich werde an der Stelle noch kurz erwähnt, es gibt also tatsächlich zwei Möglichkeiten mit Besuch vor Ort. Ich reise also an und ohne Besuch vor Ort. Auch das geht, ne? Es gibt Bildmaterial, Internetseiten, ne? Oft kann man da schon ganz gute Eindrücke gewinnen. Wie es dann weitergeht, wenn der Auftrag erteilt wurde, ist, dass ich einen Gesprächstermin per Telefon oder auch per Zoom, wie gewünscht, vereinbare. Wird dann einmal das weitere Vorgehen gemeinsam besprechen. Die Praxisinhaberin oder der Praxisinhaber bekommt eine sehr schöne Liste, eine umfangreiche Liste mit den Dingen, die ich brauche, um dann die Wertermittlung durchzuführen. Manchmal ist es auch so, dass ich während des Gesprächs mir Notizen mache, dann ist schon ein Teil dieser Liste direkt abgearbeitet. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt alles, was ich brauche, ich habe den Substanzwert, also wie viel ist mein Inventarwert, ich habe die Unterlagen vom Steuerbüro, ich habe die Informationen über die Praxis, Lage der Praxis, Mitarbeiteranzahl und so weiter. Also all das, was ich an Informationen brauche, wenn ich das vorliegen habe, dann lege ich los. Und dann dauert es tatsächlich in aller Regel circa 2, 3 Wochen. Das hängt dann auch so ein bisschen von der Menge der Wertermittlung ab, die es zu bearbeiten gibt. Aber 2, 3, maximal 4 Wochen, dann liegt die Praxiswertermittlung vor. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen im Anschluss, auf jeden Fall. Da lade ich dann immer ein. Wir können telefonieren, wir können ein Zoom-Meeting machen und dann erkläre ich gerne nochmal alle Fragen. Ja, denn oft ergeben sich nochmal tatsächlich Fragen aus den Beschreibungen oder aus den Berechnungen. Und da bin ich immer sehr, sehr erpicht, dass da großmöglichste Transparenz herrscht, damit einfach dann auch, wenn es dann zu einem Verkaufsgespräch kommt, alles gut erklärt werden kann. Ne? Also wenn der Auftraggeber, die Auftraggeberin dann sagt, ich möchte mit meiner Angestellten, mit meinem Angestellten über den Kaufpreis sprechen, sollten die natürlich wissen, was bedeutet das Zahlenwerk, ne? Warum habe ich da vielleicht was eingerahmt, ne? Was dann mein Vorschlag oder meine Empfehlung ist und warum komme ich zu dieser Empfehlung. Das alles erläutere ich dann immer sehr gerne nochmal. Weil danach geht ja dann die Verhandlungsphase los und je besser man sich dann auskennt und je sattelfester man ist, umso besser kann man dann noch argumentieren und dann auch sein Wunschpreis vielleicht erzielen.
Ich würde nur ganz kurz, bevor das durchklingt, du arbeitest 2 bis 4 Wochen an einer Praxiswertermittlung, die Sorge nehmen, also aber nicht 2 bis 4 Wochen Vollzeit, 8 Stunden am Tag, sondern
Das ist korrekt. Gut, das hat sich jetzt
sonst könnte
wahrscheinlich
man vielleicht
tatsächlich.
anfangen, das hochzurechnen und zu denken, oh Gott, nein, nein. Da,
Ein
glaube so,
Monatslohn.
so ein Tagwert bis 2 Tagwerke, so über den Daumen, die man da so grundsätzlich an der Praxiswertermittlung arbeitet. Und du hast
Ja.
gerade schon angedeutet, dass du dir Notizen machst, wenn diese Liste bei unseren Leuten, bei den Kunden ankommt, die ist ja wirklich lang, dass mich die Leute dann sagen, muss ich wirklich alles schicken, was draufsteht? Und dann fange ich immer an zusammenzubrechen und sagen, na nee, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Und je nach Wert oder je nach Anlass der Praxiswertermittlung bin ich da wirklich auch sehr transparent und sage, nee, für dich brauche ich das jetzt nicht. Deswegen hilft es, bevor man die Liste mit der Auftragsbestätigung bekommt und sich in seinen Kämmerlein einschließt und die Liste ganz fleißig abarbeitet, mit dir einmal Kontakt aufzunehmen und zu sagen, was brauchst du denn für meinen Fall wirklich? Und dann wird die Liste manchmal schon ein bisschen schlanker an der Stelle.
Ja, ganz wichtig, guter Hinweis. Ich verschicke dann auch schon mal Listen, wo ich Sachen tatsächlich dann reduziert habe und sage, also das brauche ich in dem Fall wirklich nicht.
Genau, das ist halt eine Liste, die Sachen beinhaltet, die wir wirklich für den, ich sag mal, strengsten Fall. Also es ist ja immer so, wenn wir auch eine Praxiswertermittlung zum Beispiel für ein Gerichtsverfahren machen, dann muss es wirklich an allen Stellen hieb- und stichfest sein. Und da macht es dann Sinn, dass man mit den Unterlagen, die du als Gutachter zur Verfügung hast, dann das Ganze auch belegen kann. Wenn ich nur ein Gefühl für mich brauche, denke ich über den Verkauf weiter nach oder betreibe ich es weiter als Inhaber einer GmbH, dann ist es wirklich, es ist immer noch ein gutes und stichfestes Gutachten, aber ich brauche vielleicht nicht eine ganz so feste Datenbasis an der Stelle.
Genau, also ganz wesentliches Kernstück sind natürlich die Gewinn- und Verlustermittlungen. Die sollten halt dann schon da sein oder im Notfall eine betriebswirtschaftliche Auswertung, BWA, was der Steuerberater dann erstellt hat, damit wir uns einfach auf Zahlen stützen können, die dann nochmal vom Steuerbüro auch erstellt wurden. Das ist so ganz, ganz hilfreich.
Thorsten, wir haben wirklich schon richtig intensiv über das Thema
Oh
gesprochen.
ja.
Wenn euch das Thema Praxiswertermittlung interessiert, auch nochmal der Hinweis, wir haben ein Seminar, das auch gut passt, wo ich ja rausgekommen bin und gesagt habe, ich muss mit Thorsten mal drüber sprechen. Das ist das Thema Einstieg in den Ausstieg, wo wir verschiedene Möglichkeiten, zukünftig eine Praxis weiter zu betreiben oder auch nicht, beleuchten und wo wirklich eigentlich jede Idee, die man hat, in einer Praxiswertermittlung gipfelt. Also wenn ihr jetzt schon wisst, ich brauche eine Praxiswertermittlung, dann gern zum Seminar kommen. Packen wir in die Shownotes zu diesem Podcast und bis zum nächsten Podcast und Thorsten, bis zur nächsten gemeinsamen Praxiswertermittlung oder ich freue mich auch auf die Vorbereitung des Seminars. Tschüss,
Ja,
Thorsten,
ich freue
vielen
mich
Dank.
auch sehr und vielen Dank und bis bald.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.